Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Es geht etwas voran in Uganda. Das hat Christian Selper in der letzten Folge der Reisewarnung herausgefunden. Heute ist er wieder hier. Hallo.
Ja, hallo. Es sind 2 Wochen vergangen und wir sind wieder da.
Beim letzten Mal ging es ja um starke Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben führen können, unter anderem, weil eine Ordensfrau ihnen dabei hilft und Missio diese Ordensfrau wiederum unterstützt, also dabei hilft, finanziell auf die Füße zu kommen. Heute willst du uns was erzählen von erneuerbaren Energien in Uganda, und zwar in einer Gegend, wo bis 2006 der Bürgerkrieg getobt hat und wo du 2008 gewesen bist. Bist du jetzt auch wieder da gewesen?
Ja, teilweise waren wir an denselben Orten, teilweise dachte ich, wir sind genau da, wo wir damals waren, und habe dann auch gemerkt, dass die Gegend auch sehr weitläufig ist. Und wenn man denkt, man ist nahe an einem Ort, ist es in manchen Regionen Afrikas oftmals auf den ersten Blick ist es nahe, aber eine, 2 Tagesreisen liegen dann dazwischen.
Deswegen, also 50 Kilometer sind mehr als 50 Kilometer
ja,
hier.
Ja, genau. Ja, da erzählen wir drüber. Wir haben letztes Mal die Quelle des Nils entdeckt und schauen mal, was
jetzt
wir heute finden.
Geht's in den Norden.
Richtig.
Von welcher Region reden wir denn da? Wie heißt es da?
Ja, wir reden von dem Acholi-Land. Das so heißt das Volk, das in dem Bereich nördlich, im nördlichen Uganda lebt. Acholi, also geschrieben A-C-H-O-L-I, ist auch die Sprache, die sprechen.
Und Bürgerkrieg in Uganda, mir fällt dazu immer Kindersoldaten ein.
Ja, ja.
Das war in genau dieser Gegend auch ein Riesenproblem.
Richtig, also ich denke, man sollte sagen, alle Parteien, die da beteiligt waren, haben Jugendliche als Soldaten eingesetzt. Am bekanntesten wurde die LRA, die Lord Resistance Army, als Rebellengruppe, die in dieser nördlichen Region verwurzelt ist, mit ihrem Anführer Joseph Kony, dass die sehr, sehr viele junge Menschen, sowohl Mädchen als auch Jungen, oder ich sollte sagen sowohl Jungen, die man eigentlich als erstes so als Soldaten vermuten würde, aber die haben auch sehr viele Mädchen entführt. Und haben die gezwungen, zu Soldaten zu werden.
Teilweise 10-Jährige schon.
Ja, und es gibt ja bis heute auch Bücher und Berichte von welchen, die das überlebt haben, die nachher ihre Geschichten erzählt und aufgeschrieben haben. Und das ist wirklich unglaublich grausam. Und auch, ja, wie die als erstes dann gezwungen wurden, ihr eigenes Dorf mit zu überfallen und ihre eigenen Familienmitglieder zu erschießen, damit die eben gleich gebrochen werden sozusagen und für immer jede Beziehung zu ihrer eigenen Herkunft abschneiden, weil dadurch die Möglichkeit der Rückkehr ja fast ausgeschlossen war. Also das war eins der Hauptelemente, weshalb dann es nachher auch so schwierig war, in Friedenszeiten die ehemaligen Soldaten wieder zu integrieren. Also weil man ja gesagt hat, ja, du hast doch unsere eigenen Leute umgebracht, wie sollen wir dich hier jemals wieder aufnehmen? Also es gibt keine Versöhnungsmöglichkeit, das wird ganz oft so gesagt, ja.
Worum ging es in dem Konflikt überhaupt nochmal? Also wie gesagt, mir fallen sofort die Kindersoldaten ein und dass es ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg war, aber warum eigentlich, kriege ich nicht mehr auf die Kette?
Ja, es ist eigentlich auch ein rätselhafter Konflikt irgendwie. Es gibt eine Forscherin, eine Ethnologin, die heißt Heike Behrendt. Die kann ich euch auch empfehlen als Autorin. Die hat viel über Uganda gearbeitet, unter anderem auch über die Ursprünge dieser Lord Resistance Army. Die hatten nämlich mal so eine spirituelle Heilerin als ursprüngliche Gründerin, die sich so als göttliches Medium gesehen hat und in Verbindung mit eigenen Gottheiten und einer eigenen Religion vielleicht auch, aber auch mit Elementen vom Christentum, dann behauptet hat, es wäre die göttliche Eingebung, dort in der Region einen eigenen Staat zu schaffen auf Grundlage der 10 Gebote. Also wirklich auch so eine Art christlicher Fundamentalismus oder christliches Spinnertum,
ja,
muss man eigentlich sagen.
Wirr,
ja genau. Deshalb sage ich hier auch, es ist sehr rätselhaft. Und in Verbindung damit, dass diese Region, das Volk der Acholi, sich so ein bisschen stark vernachlässigt gefühlt haben, auch politisch von der Hauptstadt Kampala, ist viel weiter im Süden.
Waren die auch empfänglich für solche?
Genau.
Also eigener Staat war wahrscheinlich irgendwie das, was überzeugt hat, nicht die wirren Gespinste drumherum.
Ja, genau. Und Uganda eben hat schon in seiner Geschichte viele Umstürze erlebt. Wir haben in der letzten Folge Idi Amin erwähnt, diesen Gewaltherrscher aus den 70er Jahren. Dann gab es noch Milton Obote, der auch erst so als Freiheitsheld gefeiert wurde, dann aber auch Gewaltherrscher war. Und der jetzige Präsident Museveni hat seinen Vorgänger auch militärisch aus dem Amt gedrängt. Also es gab da immer diesen Kampf um Macht und Einfluss, auch an die Fleischtöpfe der Macht zu kommen, wie das in manchen Beschreibungen auch heißt. Weil es in Uganda auch Rohstoffe gibt, auch Zugang zu Bodenschätzen, aber auch zu Naturreichtum. Und so in dieser Gemengelage hat sich dann da dieser Krieg entwickelt. Und dann gab es eben diesen auch durchaus rätselhaften Anführer Joseph Kony, den ich als einen meiner drei Begriffe in der ersten Folge genannt hatte, der ja bis heute der Anführer dieser Lord Resistance Army ist.
Der aber verschwunden ist.
Genau, man vermutet, dass der sich entweder in Kongo aufhält oder im Nachbarland Zentralafrikanische Republik oder im Südsudan, so genau weiß man das nicht. Es gab auch immer mal Versuche, ihn festzunehmen mit militärischer Hilfe, auch aus anderen Ländern, USA zum Beispiel. Heute wird vermutet, dass diese Rebellenarmee geschrumpft ist auf ein paar wenige Getreue, aber es gab eben Zeiten, da hatten die mehrere tausend Anhänger und haben wirklich Angst und Schrecken verbreitet, indem die einfach Dörfer überfallen haben, alles geplündert und geraubt haben, was da nicht, wie man so sagt, nied- und nagelfest war und eben sehr viele Menschen getötet haben. Natürlich auch immer sich gegen die ugandische Armee auch gerichtet haben, viele Militärstützpunkte angegriffen haben, aber eben auch oft die eigenen Leute terrorisiert haben und eben junge Menschen als Soldaten entführt und zu Soldaten abgerichtet haben, muss man ja fast sagen.
2006 gab es dann einen Waffenstillstand, einen Friedensvertrag gab es immer noch nicht, also nur so ein vorläufiges Ding. Das Ganze war dann in Juba, also der Hauptstadt vom Südsudan. Damals war es eben noch Sudan, aber keine Hauptstadt. Und John Baptist Odama war Bischof der Erzdiözese Gulu, eben dieser, die in dieser Gegend ist. Mhm. Und der hatte auch eine sehr aktive Rolle gespielt bei diesem Friedensschluss.
Ja.
Oder
also
nicht Friedensschluss, sondern mal beim Waffenstillstand.
Also allgemein war dort die katholische Kirche, die anglikanische Kirche ist dort auch stark. Ich glaube, bei denen ist es ähnlich. Die haben sich schon immer sehr bemüht, auch für Frieden und Aussöhnung einzutreten, was natürlich in den Jahren des Krieges auch furchtbar schwierig war, die auch selber sehr, sehr viele Opfer zu beklagen hatten. Wir können das gleich auch noch ein bisschen genauer sortieren, würde ich sagen. John Baptist Odama ist heute im Ruhestand, Erzbischof. War der von Gulu, diese größte Stadt so da in der Region, würde ich jetzt, ich glaube offiziell ist auch die Hauptstadt der Acholi-Region. Von dem stammt der Spruch, den du auch schon mal zitiert hast. Kennst
du
ihn noch?
Du hast den immer wieder zitiert.
Wir haben schon öfter drüber geredet. Wir haben inzwischen so viele schöne Podcast-Folgen gemacht. Ich habe mir schon gedacht, bei unserer Folge vor zwei Wochen sozusagen, dass wir immer sagen, da haben wir schon mal drüber geredet, aber wir haben halt schon mal drüber geredet. Wenn die Elefanten streiten, dann leidet das Gras.
Das hast du nämlich schon ganz oft gesagt, wenn du irgendwelche Konflikte beschrieben hast, weil es tatsächlich ja so ist.
Und nirgendwo hat man das, glaube ich, so drastisch erlebt wie dort eben. Also wenn da irgendwelche Leaders, irgendwelche Führer, Anführer, wenn die streiten wie die Elefanten, trampeln die einfach gnadenlos vieles nieder, wo einfach das Gras nicht mehr wachsen kann und die Menschen auch nicht mehr leben können.
Du warst damals 2008 dann dort, da war dann schon 2 Jahre Waffenstillstand. Jetzt warst du wieder in der Region und hast ganz andere Eindrücke mitgebracht, nämlich welche? Also es geht um diese Initiative Solar Pledge East Africa, genau in diesem Gulu in Norduganda.
Ja, also es ist so, dass es eine ganz interessante Initiative gibt, Solar Pledge East Africa, wie du sagst, ursprünglich angestoßen und auch weiterhin federführend betreut von Horizont 3000, also einer Organisation aus Österreich, auch katholisch verwurzelt, aber eben in Wien und in vielen Ländern aktiv, auch mit Kräften vor Ort, sowohl aus Österreich als auch aus den jeweiligen Ländern, in dem Fall aus Uganda. Ist aber auch im Nachbarland Kenia aktiv, in der Diözese Lodwa, die wir eben auch kennen, die, wenn ihr euch erinnert, benachbart zu der Region Karamoja liegt in Uganda.
Ich hoffe, das wo wird ich jetzt auch schon war.
Zu also kompliziert wird das hoffentlich jetzt nicht. Aber
es ist halt an der Grenze, also es ist ein Dreiländereck quasi.
Genau, und die Region Gulu, von der wir jetzt gerade sprechen, ist da auch ausgewählt worden, weil gerade diese Region eben durch diesen jahrzehntelangen Bürgerkrieg bis heute zurückgeworfen wurde und bis heute damit kämpft, gewisse Dinge auch immer noch aufholen muss, unter anderem Stromversorgung, Licht, ja, Strom. zu haben.
Es ist aber auch so naheliegend, wenn man mal in dieser Region war, dann weiß man, dass da die Sonne ganz schön oft scheint.
Ja, stimmt.
Warum sollte man diese Energie nicht nutzen? Hätte man ja mal früher drauf kommen
können. Das ist eben jetzt der Ansatz zu sagen, mit dieser Initiative wollen wir gezielt nochmal auswählen, Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser, Schulen, andere Gebäude, die mit Solaranlagen versorgen, Solarpanelen versorgen, um denen eine bessere Energieversorgung zu geben. Ja, wie du sagst, die Idee ist jetzt nicht so neu. Mhm. Das wurde natürlich auch schon immer mal gemacht und auch versucht. Leider stellt man fest, das ist eben jetzt auch eine Erkenntnis aus diesem Projekt. Es gibt natürlich viele Gebäude, viele Schulen, die schon Solarpaneele haben, Solarzellen irgendwo haben. Aber da ist entweder das Problem, die muss man immer sehr, sehr pfleglich reinigen. Und das ist eben in einer Region wie dort sehr schwierig mit einem feinen Staub und Sand, der so aus der Halbwüste kommt. Wenn man da nicht wirklich regelmäßig immer die Solarpaneele reinigt und zwar so, dass die nicht verkratzen und beschädigt werden, dann hat man ganz, ganz schnell einfach eine richtig dicke Staub- und Sandschicht drauf und
dann kommt keine Sonne mehr durch.
Richtig, so viel Sonne da scheinen mag, plötzlich.
Um mit der Maus zu sprechen, klingt einfach, ist es aber nicht.
Ja, und das kann man so leicht dahin sagen, aber das liegt dann einfach auch daran, dass muss ein Wissen da sein. Also sehr viele Leute, die sind dort gute Elektriker, aber die Solartechnik ist halt nochmal eine andere. Also oft wurde es dann so gemacht, okay, dann werden Solarzellen irgendwo hingespendet, die werden da installiert. Freut euch drüber, wird vielleicht auch noch feierlich eingeweiht und dann wissen aber nur zwei Leute, wie es geht oder wie
dass man da überhaupt was tun muss. Also
richtig,
und dann auch mal irgendwie, also bei uns macht man sich die Dinge aufs Dach und dann 25 Jahre später wieder runter, oder?
Richtig, also ich kenne mich da ja auch nicht aus. Also deswegen sage ich auch, also das würde mir genauso gehen. Ich würde mich da vielleicht drüber freuen, aber wenn da was kaputt ist, dann rufe ich irgendwen an, der kommt dann und repariert da was, ob der das dann richtig macht oder nicht, vertraue ich erstmal drauf. Und wir sind da eben mitgegangen mit einigen Projektverantwortlichen, die gerade dabei waren zu schauen, wie ist denn da der Bedarf, wie ist der Bestand, wo muss man was Neues installieren. Und da gab es eben alle Typen. Also es gab Schulen, die hatten bisher kein einziges Licht. Da ist, sobald es dunkel wurde, Schicht
im
Schacht sozusagen.
Ne? Und vor allen Dingen ist da um 6 Uhr abends dann wirklich,
richtig,
da schaltet jemand die Sonne aus, so plöpp weg.
Und die hatten aber Kinder, die von weit her kamen, die nicht mehr nach Hause gehen konnten, weil der Weg nach Hause viel zu weit war. Die haben also in der Schule, in dem Nebengebäude hatten die ein Bett oder eine Matratze und haben da übernachtet. Aber sobald es dunkel ist, konnten die keine Hausaufgaben mehr machen oder die konnten eben nicht mehr sich vorbereiten aufs Examen und wie auch immer. Da ist eben jetzt die Hoffnung, wenn die Licht kriegen, können die mit einem Schlag eben sofort ihre Lage verbessern und in der Schule erfolgreich sein.
Was ist das für ein minimaler Aufwand? Wie viel? Also du brauchst wahrscheinlich so einen Quadratmeter, um so einen Raum wirklich zu erleuchten. Also, und das macht in der Lebensqualität so einen riesen Unterschied.
Genau. Und
wobei, nachts scheint die Sonne nicht. Also du brauchst Batterien.
Ja, genau. Das ist eben auch ein Thema. Also du musst es schauen, dass die in die Batterie geht und sozusagen als Speicher da ist, die Energie. Sage ich jetzt amateurhaft.
Genau, Batterie
und
macht
die
Sinn.
Also die zugehörigen Batterien, die müssen aber auch richtig angeschlossen sein. Die müssen auch an dem Ort sein, wo eben kein Staub die beschädigt oder wenn es eben mal schlagartig regnet, plötzlich alles kaputt wird und so weiter. Es ist ja wirklich auch extreme Wetterverhältnisse oft in so einer Region. Es muss diebstahlsicher sein. Es sind auch Wertgegenstände, es sind teure Dinge, die können auch schnell gestohlen werden.
Und die sind übrigens auch windanfällig.
Ja, ist auch so, oder?
Ja, tatsächlich. Also wenn da eine Böe drunter, also die müssen gut verankert sein.
Genau.
Habe ich hier jetzt in München gelernt.
Ja, stimmt. Eben, also die müssen dann, manchmal sind die auf dem Dach, manchmal sind die aber auch in der Mitte von einem Schulhof zum Beispiel, von einem Gitter umgeben und sind so Paneele, die so schräg gestellt werden, kennen wir ja auch, so diese Felder sozusagen. Mhm. Naja, und das Gleiche siehst du dann da aber auch in der Klinik zum Beispiel. Wenn es da dunkel wird und da kommt ein Notfall rein und die haben nicht genug Licht, es ist ein Problem, aber die haben die vielleicht auch nicht genug Strom, um Gerätschaft,
Wahnsinn, ne,
anzuschließen, was bei uns selbstverständlich ist, was wir denken, wir gehen ins Krankenhaus und da wird irgendwie alles Mögliche wird gemessen, gepumpt und
ich wollte gerade sagen, im Krankenhaus sind es ja nicht nur die Glühbirnen von der Decke,
genau,
sondern da gibt es ja noch eine ganze Menge anderer Dinge, für die man auch Strom braucht, also
ja, oder
Beatmungsgeräte oder sowas.
denk mal auch nur einfach dran, viele Menschen dort haben auch funktionierende Handys und Smartphones, die man aber aufladen muss. Dann kannst du jetzt natürlich sagen, habe ich erst auch so gedacht, ist es jetzt das Wichtigste, das Telefon laden zu können, bis die dir dann erklären, okay, das Telefon hat aber auch eine Taschenlampe. Wenn wir nicht genug Licht haben, nehme ich die her. Oder das Handy ist auch wichtig, um eben jemand anzurufen. Also wenn jetzt ein Notfall reinkommt, vielleicht die Familie zu verständigen. Oder wenn ein Medikament nicht da ist und es wird dringend gebraucht, im nächsten Dorf jemand anzurufen, der das vielleicht hat oder der vielleicht weiß, wo es das gibt. In solchen abgelegenen Regionen gibt es kein Festnetztelefon, da ist das Handy die einzige Quelle, um schnell Hilfe herbeizuholen. Und wenn dann gerade eben der Akku streikt und nicht aufgeladen werden kann, weil kein Strom da ist, ist es auch ein Problem.
Das habe ich mal irgendwo in einem ganz anderen Zusammenhang gehört, dass die Erfindung des Handys im Prinzip die Entwicklung auf dem ganzen Kontinent unglaublich vorangebracht hat, weil Kommunikation jetzt viel leichter möglich ist als zu Festnetzzeiten.
Ja, also bis hin zu...
Bis in die letzten Gegenden.
Dass man Geld transferieren kann übers Handy,
genau.
Dass man, ja...
Also von daher, dieses Handy als Luxusobjekt stimmt ja einfach nicht. Es ist ein Riesenschritt in der Entwicklung.
Ja.
Ich habe es ja erlebt. Ich habe in Lotwa, nicht in Lotwa, sondern am Turkana See gestanden und habe einen WhatsApp-Call, Videocall gemacht, um meinen Männern daheim zu zeigen, wo ich bin. Und es hat funktioniert.
Ja.
Wirklich in der Gegend, von der wir reden, nur an der anderen Seite der Grenze.
Ja, du musstest nicht an der Telefonzelle gehen.
Nein. Musste keine 20 Pfennig einwerfen.
Ja. Und
das war Wahnsinn. Also
war wahrscheinlich stabilere Verbindung, als wenn du hier den Nachbarn anrufst.
Ich war begeistert.
Ja.
Also was das eben für eine Region dann auch bedeutet. Du hast diesen kleinen Computer, du hast eine Taschenlampe, du kannst aber auch dich mit allen möglichen Experten verständigen, wenn du es brauchst. Also ich verstehe das voll, dass das Handy in einem Krankenhaus total wichtig ist.
Ja.
Ersetzt die ganze Software da.
Wir sind dann eben so also im Blick auf eine Berichterstattung da auch mal nochmal abends gewesen in so einer kleinen von der Kirche betriebenen Krankenstation. Und dann ist es natürlich so, dass das nicht ein Massenbetrieb ist. Ne? Das sind 2-3 Gebäude und dann sind auch gar nicht so viele Patienten da. Aber natürlich dauert es nicht lange, bis jemand kommt oder...
So Kinder warten mit ihrer Geburt meistens auch nicht darauf,
richtig,
dass die Sonne aufgeht.
Genau, das ist ja oft genau das Hauptding, dass eben schwangere Frauen kommen und die Geburt als solche soll möglichst sicher ablaufen. Und es ist eben gut, wenn das bei Licht geht, aber auch mit Strom. Oder eben, was wir gesehen haben, Malaria ist dort eine verbreitete Krankheit, gerade unter Kindern. Und die kann man aber in den Griff kriegen, wenn man halt regelmäßig zum Beispiel Medikamente gibt oder Infusionen setzt. Und dann haben die beiden Krankenschwestern dabei einem Jungen einfach verzweifelt versucht, im Arm da die Ader zu finden. Und die eine hat mit der Handytaschenlampe geleuchtet und der Junge war natürlich panisch und hat geschrien, weil er Angst hatte. Er wusste nicht so genau, was da passiert. Dann kam die noch mit einer Nadel.
Aber er hat die Nadel zum Glück auch nicht wirklich gesehen.
Das ist auch gut gegangen, aber man hat halt sofort wirklich gesehen, wie einfach der tägliche Bedarf da ist. Ja.
Das heißt, da gibt's jetzt eben diese Initiative, die versucht, das da zu etablieren, so dass es auch wirklich läuft. Also nicht nur installieren, sondern auch warten.
Ja, dass das eben
Leute vor Ort ausbilden, die das dann auch können.
Genau, das ist der so ein Ansatz von verschiedenen Ebenen her gedacht. Es soll eben auch sich beziehen auf den Kampf gegen Klimawandel, erneuerbare Energien auch etablieren in solchen Ländern. Deshalb ist es auch breit angelegt. Verschiedene Organisationen sind beteiligt, bis hin zu einer ganz prominenten Organisation, prominenter Name, Arnold Schwarzenegger.
Genau, ich habe auch auf die Website geschaut.
Ja, also der hat eine eigene Stiftung.
Schwarzenegger Climate Initiative.
Ja.
Die Klimainitiative von Herrn Schwarzenegger.
Richtig, ja, der hat sich ja schon als Gouverneur von Kalifornien auch oft geäußert in dem Bereich, dass der Kampf gegen die Folgen des Klimawandels wichtig ist. Obwohl er die republikanische Partei vertreten hat, die da eher skeptisch ist, oft in manchen Bereichen, aber bei ihm war das nicht so und hat jetzt auch vor kurzem erst in Rom den Papst getroffen, weil er gesprochen hat auf einer Konferenz zu 10 Jahre Laudato Si, also diese wegweisende Enzyklika haben wir schon behandelt auch mal hier im Podcast.
In diesem Jahr, genau.
Von Papst Franziskus, der sich eben auch nochmal ausgesprochen hat für die Bewahrung der Schöpfung. Deswegen passt es sehr gut zusammen, dass wir beteiligt sind an einer Initiative, die Solarenergie in Ostafrika nach vorne bringen will. Und wir freuen uns, dass auch Arnold Schwarzenegger mit seiner Foundation etwas Action hineinbringt.
Aber auch andere katholische Hilfswerke sind daran beteiligt. Also es ist ein richtig großer Zusammenschluss scheinbar. Also auch Caritas ist dabei, die Sternsinger.
Ja, die Drei-Königs-Aktion aus Österreich.
Aus Schwarzeneggerland.
Genau. Und wir sind auch dabei, deswegen hatten wir die Gelegenheit, dorthin zu schauen und es war sehr, sehr interessant. Eben auch zu sehen, nicht nur, wie ich sage, diese Thematik neue Energie, also Elektrizität und so weiter, Strom, Licht zu bringen, sondern eben auch im übertragenen Sinne neue Energie für eine Region, die so gezeichnet ist von diesen schlimmen Ereignissen.
Ja.
Weil wir ja dann auch gesehen haben, einer der Projektverantwortlichen, Barnabas Oloya, ein Elektroingenieur, Ende 20, also 28, glaube ich, oder 29 Jahre alt, wo ich dann gemerkt habe oder ich mal so überlegt habe im Gespräch, wie lange ist es jetzt her, dass dieser Bürgerkrieg war? Wie lange ist es her, dass wir damals in der Gegend waren? Dann natürlich sind wir im Gespräch mal drauf gekommen, wie ist es bei dir so gewesen? Und der war zum Glück nicht Kindersoldat, musste der nicht werden, aber auch nur deswegen vielleicht, weil seine Eltern rechtzeitig ihn und seine Geschwister in Sicherheit gebracht haben. Damals gab es nämlich von der Kirche Programme, die den Kindern aus Dörfern ermöglicht haben, zu übernachten, also auf dem Kirchengelände, in der Stadt besonders.
Also wirklich beschützt in so einer Art Burg.
Ja, das waren diese, gab damals auch Night Commuter, Nachtpendler oder Night Walker wurden die genannt. Also die sind immer abends, bevor es dunkel wurde, sind die von den Dörfern in die Stadt und haben sich da ihr Nachtlager aufgeschlagen, haben da zu essen bekommen und am nächsten Morgen sind die wieder zurück zu ihren Eltern. Und da hat der erzählt, da war der auch dabei. Und genauso wusste der auch zu erzählen, dass viele von seinen Freunden oder manche von seinen Freunden, bei denen, die hatten das Glück eben nicht, also die sind tatsächlich entführt worden und manche sind auch nicht mehr zurückgekommen, andere sind irgendwie schwer gezeichnet wieder da. Ja, und das fand ich schon sehr bewegend auch, ja.
Und der ist heute nochmal was?
Und der ist jetzt in dieser Solarinitiative der zuständige Verantwortliche. Also es ist praktisch, in der Diözese Gulu gibt es einen Ingenieur, das ist eben er, Barnabas Oloya. Und in der Diözese Lotwa gibt es einen anderen, die heißen Energy Officer, also der Energiebeauftragte des Bistums, gibt es auch hier in Deutschland.
Das muss man nochmal vielleicht ganz, ganz deutlich sagen. Das ist eine kirchliche Initiative, kirchliche Initiative, die kirchliche Einrichtungen mit Solarenergie ausstattet oder die hilft, die vorhandene Solarenergie zu warten.
Also zum Beispiel Schulen, die von der Kirche geleitet oder getragen werden oder eben Krankenhäuser, das heißt dort Health Station oder Health Unit, Gesundheitseinrichtung. Es ist einfach kleiner als eine Klinik. Genau. Und
ich habe mir so ein paar Zahlen von der Website auch runterkopiert. Also 60% der Gesundheitseinrichtungen in Sub-Saharan Afrika haben keinen Zugang zu einer zuverlässigen Energieversorgung. Und katholische Diözesen betreiben in Uganda und Kenia über 750 Gesundheits- und 12.000 Bildungseinrichtungen. Also das ist jetzt nicht so irgendwie, da machen wir mal irgendwie drei Schulen, sondern das ist eine richtig große Geschichte.
Ja, ganz genau. Und natürlich ist das jetzt hier in der Region auch ein Anfang, also dass man erstmal ermittelt hat, wo ist der größte Bedarf und welche Einrichtungen sollten als erstes profitieren. Und dann hängt es davon ab, wie viel Unterstützung gibt's.
Ja.
Also wie viele Gelder kann man dafür auch bekommen? Wir wissen ja heutzutage, ist die Mode ist es nicht unbedingt zu sagen, wir tun uns international zusammen und helfen Menschen in Uganda dabei, mit neuer Energie nach vorne zu kommen. Heutzutage heißt es America first und wir sind first und die sind first. Leider, aber ich habe die Hoffnung, dass sich das auch mal wieder ändert und wieder mehr solche Kooperationen gemacht werden können.
Noch ein paar Zahlen?
Gerne.
Ich liebe so Statistik-Sachen. Also 60% der Orte, wo sich Solarenergie so richtig rentiert, liegen in Afrika. Aber nur 1% aller Solaranlagen gibt's dort. Das fand ich eine ganz interessante Zahl, also was da noch alles möglich ist, wenn man da einfach ein paar Solarpaneele dahin, nicht nur dahin baut, sondern sie auch pflegen lässt. Und diese Solar Pledge, die wollen 50 neue Solaranlagen subventionieren, also dafür braucht es dann einfach Geld, dafür sammeln sie, aber eben auch reparieren und modernisieren von 250 bestehenden Solaranlagen und damit eben die Grundversorgung für unzählige Menschen verbessern. Ich finde, das sind schon eindrückliche Zahlen.
Sehr gut, ja. Und ich kann mich auch erinnern, damals schon in dieser ersten Uganda-Reise haben wir es auch schon gesehen, kleine Solarzellen, die die Menschen nur so am Hauseingang hatten und nur um damals auch schon Handys zu laden. Es waren noch keine Smartphones, aber Nokia-Handys.
Die guten
oder
Alten.
Eben eine Taschenlampe oder eine Batterie für eine Taschenlampe oder eine Glühbirne anschalten zu können. Also es ist schon vielversprechend. Das hat seine Fallstricke und Schwierigkeiten, wie ich sage. Klimabedingungen, Wetterextreme, man muss einfach auch geschult und trainiert sein, man muss ein Verständnis dafür haben. Es gibt auch ganz skurrile Hindernisse, zum Beispiel in solchen Regionen. Wir haben das dort gesehen. Es gibt leider auch das Problem, also wenn eine Schule Strom und Licht bekommt, da gab es den Fall, dass dann nur eine Person immer den Schlüssel hatte, um den Strom um den Raum aufzusperren, wo man die Sicherung für den Strom angeschaltet hat. Weil nämlich, das war, glaube ich, der Direktor von der Schule, den haben wir jetzt nicht persönlich getroffen, aber es wurde uns halt so erzählt, der wollte sicher gehen, dass nur wenn er da ist, geht das Licht an. Weil er wollte so wichtig eben sein. Er hatte seine eigene Wichtigkeit, seinen Status da abgeleitet. Er war derjenige, der
die
das Licht gebracht hat.
Erleuchtung bringt.
Als der dann eben den Job gewechselt hat, ist der mit dem Schlüssel verschwunden.
Nein.
Und dann wusste niemand mehr, wie kann wir jetzt hier das Licht anmachen. Relativ leicht kannst du Abhilfe schaffen in dem Fall, weil du musst nur einfach den Raum wieder aufsperren und es denen zeigen. Aber man sieht daran, welche Schwierigkeiten.
Zweifelsfall, aber ja, Wahnsinn.
Welche Schwierigkeiten das manchmal haben kann. Ja, persönliche Befindlichkeiten, aber vielleicht auch ein Bestreben, auch selber voranzukommen, auch einen Status zu erlangen, um einen besseren Job zu bekommen, wie auch immer.
Hat das geklappt? Haben die euch das auch erzählt? Also, ja, ist ja dann weg gewesen an einem anderen Job? War der nächste Job besser?
Weiß ich nicht. Ich hoffe es in dem Fall nicht, weil der natürlich so aus egoistischen Motiven gehandelt hat, aber. Man darf das auch nicht verallgemeinern, aber es ist mir als Anekdote schon präsent geblieben, mit welchen Hindernissen man da zu kämpfen hat.
Genau, dass es eben an so Banalitäten scheitern kann. Und da brauchst du halt wirklich Leute, die sich auskennen, die im Zweifelsfall so einen Raum mal aufbrechen.
Ja, oder einfach, dass man sagt, es kommt uns allen zugute, es hilft uns allen, wenn wir hier auf dieses Projekt gut aufpassen, auch auf diese Anlage gut aufpassen, gut Acht geben, dass die eben regelmäßig auch, wie gesagt, gepflegt und gewartet wird und so weiter.
Ist es dann so gedacht, dass diese Solar Officers heißen sie, oder?
Energy Officers,
dass die dann halt von Einrichtung zu Einrichtung gehen und mal gucken, wie es da aussieht und gucken, was dann wieder repariert werden muss.
Ja, genau. Also das ist.
Und andere Leute machen aber den Sand runter.
Ja, jede Schule sollte dann ein Team haben, die dann eben regelmäßig selber das pflegen oder eben zumindest wissen, wenn was kaputt ist, bei wem sie Hilfe bekommen oder bei wem sie nachfragen, was sie jetzt damit tun.
Also sozusagen der Service, Kundenservice.
Ja, genau. Aber man weiß auch von uns, die Hotline ist halt auch nicht immer zuverlässig, ne? Also,
wenn das Handy geladen ist, vielleicht schon.
Ja, richtig, richtig.
Womit sich der Kreis wieder schließt. Mhm. Aber auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die zeigt, dass vieles mit relativ einfachen Mitteln vorangehen kann.
Ja.
Wenn es Leute gibt, die sich auskennen.
Ja.
Schöne Geschichte. Danke dafür.
Gerne.
Das war die Reisewarnung im November. Im Dezember habt ihr was ganz, ganz Spannendes und Ungewöhnliches vor hier in der Reisewarnung.
Es ist allein schon ungewöhnlich, dass wir schon wissen.
Das stimmt, ja.
Was im nächsten Monat
das war
kommt.
In den letzten Monaten oft nicht so.
Richtig. Und wir haben uns was Besonderes ausgedacht, wollen nämlich eine Reisewarnungsfolge oder zwei euch anbieten, die uns gar nicht so weit wegführt geografisch, nämlich nach Bayern.
Ah ja, das ist eine Reisewarnung.
Die können wir jetzt hiermit aussprechen oder in der nächsten Folge im Dezember. Aber vielleicht führt sie uns zeitlich ein bisschen weiter weg, nämlich in die Geschichte, weil wir als Missio doch immer sagen, wir sind gegründet von König Ludwig I. von Bayern. Und das sagen wir nicht nur so, sondern es war auch so 1838.
Okay.
Hieß auch damals Ludwig Missionsverein, unsere Organisation. Aber wir eigentlich auch immer mal wieder feststellen, so ganz genau weiß man eigentlich gar nicht, wer dieser Ludwig war. Man weiß, es gab den Ludwig II. Mit den Schlössern,
ja,
Schwanstein
genau.
Und so weiter. Aber wer war jetzt nochmal der Erste?
War das eigentlich der Vater?
Eben, weiß man auch nicht so genau.
Ich meine, gut, nein, das führt jetzt so weit weg, wenn ich sage, das wissen viele Väter nicht.
Nein, das meine ich nicht. Das weiß aber nicht jeder. In dem Fall war es nicht. Aber wie genau die Verhältnisse, Verwandtschaftsverhältnisse so in der Zeit im 19. Jahrhundert waren. Also wer ist da auf wen gefolgt in der Linie, das weiß man nicht so genau.
Vielleicht, man hat es nicht so auf dem Schirm, also mal so, Wissenschaftler wissen es.
Vielleicht weiß man noch, war das nicht der mit der Lola Montes-Affäre, mit der Tänzerin, weshalb der zurücktreten musste.
Okay, ja, also ich bin da komplett lost, aber ich bin ja auch hier nicht aufgewachsen.
Genau, und deswegen haben wir gedacht, da reden wir mal drüber.
Damit ich es auch endlich weiß.
Ja, und ich denke, mir vielleicht interessiert das auch die einen oder anderen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und weil wir
hat der mit euch zu tun? Also ich meine, das war ein König und was macht der mit Missionen?
Genau, so. Warum hat der eine Organisation wie die unsere gegründet und gefördert?
Auch? Und wieso heißt ihr jetzt nicht mehr so?
Ja, und deswegen haben wir gedacht, laden wir jemanden ein, der sich gut auskennt damit.
Okay.
Nämlich nicht nur irgendjemand, sondern wohl die führende Expertin heutzutage für diese Zeit und mit König Ludwig I., die hat gerade eine neue Biografie über ihn geschrieben und veröffentlicht, Marita Kraus, Professorin an der Universität in Augsburg, und sie wird hierher kommen und erzählen.
Und ihr helft mir aber, irgendjemand von euch kommt dazu, weil ich kenne mich doch überhaupt nicht aus, da stelle ich ja nur dumme Fragen.
Und nicht nur deswegen haben wir gedacht, wäre es gut, wenn von uns jemand dazukommt, sondern weil wir ja, wie wir schon öfter gesagt haben, bis heute mit den Nachkommen von König Ludwig zusammenarbeiten, Prinz Ludwig von Bayern. Heutzutage ist unser geschätzter Partner in einigen Initiativen, einige hast du schon gesehen, am Turkana See in Kenia, und es gibt auch inzwischen weitere Pläne, die wir da so haben. Gerade jetzt, während wir sprechen, ist eine kleine Gruppe auf dem Weg dorthin. Barbara Brüstler ist dabei, Monsignore Huber auch. Und wir hoffen, dass die, wenn die zurückkommen, viel zu erzählen haben. Und das könnte sich doch ganz gut ergänzen, denke ich.
Also einer von den beiden, eine von den beiden, wird auch dabei sein.
Genau.
Zumindest das wird noch eine Überraschung. Das ist gut. Ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen einlesen, damit ich nicht komplett blank dastehe.
Und weißt du, was ich mir noch gedacht habe, wenn wir das jetzt schon so ankündigen, falls der eine oder die andere auch was wissen möchte über König Ludwig von Bayern, könnte man doch eigentlich uns schon Fragen schicken, die du dann stellen kannst an die Professorin,
sehr
die Expertin.
Sehr gerne, sehr gerne.
Oder?
Großartig. Nämlich, wie heißt unsere Mailadresse?
Ich würde die E-Mail-Adresse reisewarnung@missio.de verwenden.
Die natürlich auch nochmal in den Shownotes steht.
Und damit erreicht ihr uns auf direktem Wege. Vielleicht wisst ihr was dazu oder wollt auch was wissen. Warum war König Ludwig der Gründer des Ludwig-Missionsvereins? Was hat ihn da bewogen? Was ist sonst so sein Vermächtnis? Es gab jetzt auch diese große, große Ausstellung im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Oder die gibt's sogar noch, kann man auch empfehlen. Über König Ludwig I. mit dem Titel Bayerns größter König, glaube ich, heißt es, Fragezeichen. Und beleuchtet genau diese Fragestellung aus verschiedenen Blickwinkeln. Ist auch sehr interessant. Vielleicht habt ihr die ja schon angeschaut und habt daraus auch noch eine Frage abgeleitet. Immer her damit.
Ja, es würde mir sehr helfen. Ich mache mich aber auch noch ein bisschen schlau.
Sehr gut.
Darauf freue ich mich. Bis dahin. Verabschieden wir uns mal wieder. Ich sag wieder tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich sag auch vielen Dank. Bitte macht Werbung für die Reisewarnung. Bitte bleibt Missio München treu und ja, sagt es weiter oder sagt es uns. Christian Selper sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.